Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der größte Börsengang aller Zeiten, das wertvollste Unternehmen der Welt. Solche Sätze liest und hört man heute über das saudi-arabische Unternehmen Aramco. Der größte aller Zeiten, das klingt immer so absolut. Allerdings gab es in der Vergangenheit ja schon häufiger die eben bis dahin größten Börsengänge aller Zeiten. Man erkennt daran, würde ich sagen, dass die Wirtschaft eben wächst und immer weiter wächst. Klar, aber ist das, was Aramco da heute hingelegt hat, ist wirklich ziemlich beeindruckend. Vielleicht ja auch erschreckend. Wir sprechen gleich drüber. Vorher einige Informationen von Carsten Küntop.
Stilgerecht begann der erste Handelstag mit einem Countdown. Doch dann die Glocke. Blechern und dürftig klang sie und so gar nicht nach dem größten Börsengang der Welt. Der Ölgigant Saudi Aramco hatte 1,5% seiner Anteile verkauft und nahm damit zunächst rund 25,6 Milliarden Dollar ein. Damit war der Rekord, den der chinesische Konzern Alibaba 2014 aufgestellt hatte, gebrochen. Kurz nach dem Start wurden Aramco-Aktien mit 10% über ihrem Ausgabepreis gehandelt. Das entsprach dem an der saudischen Börse erlaubten Tageslimit. Laut dem Nachrichtendienst Bloomberg kam Aramco so auf eine Bewertung von 1,88 Billionen Dollar. Damit zog der Konzern am Technologieriesen Apple als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen vorbei. Die Teilprivatisierung von Saudi Aramco spielt eine wichtige Rolle in der Vision 2030, dem Plan der Saudis, ihre Wirtschaft aus der Abhängigkeit von Öl und Gas zu befreien. Die Erlöse sollen Investitionen in den Bereichen ermöglichen, die nicht am Energiesektor hängen und sie so stärken. Zudem krankt der Börsengang an einem zentralen Widerspruch. Das saudische Königshaus glaubt nicht an eine langfristige Zukunft von Öl und Gas und will sich deshalb aus der Abhängigkeit davon befreien. Gleichzeitig hoffen die Saudis aber, dass die Investoren das anders sehen und Aramco entsprechend wertschätzen.
Ein Ölkonzern, also das klingt ja fast ein bisschen nach einem Riesen aus alten Tagen, zieht vorbei an modernen Hightech-Unternehmen in Zeiten, in denen wir in dieser Welt hier und da ja auch schon mal darüber nachdenken und reden, ob uns dieser grenzenlose Wachstum, Rendite und dann auch noch Geld durch Öl, ob uns und unserer Erde das eigentlich so gut tut. Rendite oder Moral? Müssen wir dazwischen unterscheiden oder gibt es auch einen Mittelweg? Fragen für Ulrich Thielemann, Wirtschaftsethiker. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist das für ein Signal in Ihren Augen, wenn so ein Konzern von gestern, sage ich mal, auf einen Schlag zum wertvollsten Unternehmen der Welt wird, wenn also die Börsen- und Aktienkäufer an diese Aktienwette glauben?
Ja, die Saudis haben natürlich ihre Strategien, die wissen genau, in welche Richtung es geht und auch gehen muss. Der überwiegende Teil dieses Öls, aus dem man dann die Gewinne schöpfen möchte, muss und wird wahrscheinlich auch in der Erde bleiben. Wenn es nicht in der Erde bleibt, dann kommen wir. Dann gelangen unsere Enkel und Urenkel in das Höllenjahrhundert, was die Klimaforscher sehr überzeugend und sehr pessimistisch prognostizieren. Also das muss im Keller bleiben. Und wir können eigentlich nur hoffen, wir müssten hoffen, dass diese Wette der Investoren nicht aufgeht.
Dass die nicht aufgeht, das heißt, dass das quasi crasht, wenn man so will. Jetzt heißt es ja aber auch immer mal wieder als Argument, man müsse quasi, um auch irgendwo unsere Renten und unser Geld für die Zukunft zu sichern, müsste man ja irgendwo gewinnbringend anlegen. Müssen wir also hinnehmen, dass mittelbar oder unmittelbar in solche Konzerne investiert wird, wenn wir eben unsere Altersversorgung sichern wollen? Oder gibt es auch noch einen anderen Weg zwischen sozusagen Nullzins-Sparbuch auf der einen Seite und Gewinnmaximierung um den Preis dieser Welt auf der anderen?
Jetzt zunächst mal ganz kurz, es soll ja nicht crashen, das ist aber eine große Herausforderung, wie wir wegkommen sozusagen von der Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen, ohne dass es eben crasht. Aber zur Altersvorsorge. Ich meine, dass man jetzt übrigens eher die besser verdienenden, allenfalls die in die sogenannte private Vorsorge, die kapitalgedeckte Vorsorge gedrängt hat, ist eben eine politische Entscheidung gewesen und nicht keine Naturtatsache. Also das gute alte Umlageverfahren sollte natürlich gestärkt werden. Aber insgesamt sieht man auch daran die große Frage, mit diesem Wandel, den wir jetzt auf den wir zusteuern müssen, wenn wir die Katastrophe noch irgendwie abwenden wollen, ist natürlich die Sozialverträglichkeit dieses Wandels. Und Dazu gehört dann auch, dass man eben auf die Sozialsicherungssysteme, wie wir sie auch sonst in der sozialen Marktwirtschaft gekannt haben, also Umlageverfahren, dass man diese wieder stärkt und dass man vom Neoliberalismus wieder von der Marktgläubigkeit wegkommt.
Und für alle, die sich wirklich fragen, wo packe ich mein Geld, wenn ich denn welches übrig habe, was ich irgendwo hinpacken kann, wo packe ich das hin? Sollte das für diese Menschen dann heißen, für Anleger, private oder auch institutionelle, in Zeiten des Klimawandels sollten wir die Finger von solchen Konzernen lassen?
Ja, eigentlich schon. Ich würde sagen, verantwortliche Investoren tun das nicht. Ob das natürlich, wird man da kurzfristige Gewinne, Windfall Profits einfahren können, aber verantwortliche Investoren tun das nicht, sondern die investieren in regenerative Energien. Nehmen sich ein Vorbild an Norwegen und dem Staatsfonds Norwegen, der ja auch aus den fossilen Brennstoffen sich verabschiedet hat. Das sind Investitionen von gestern. Sie werden morgen welche von gestern sein und wer klug ist, lässt die Finger davon.
Mhm. Jetzt könnte man natürlich umgekehrt auch, das klang im Beitrag vorhin so ein bisschen an, ja, argumentieren, naja, dieses Geld kommt erstmal rein in nachhaltigem Sinne, um dann sozusagen diesen Konzern und sein Ölgeschäft quasi auch umzubauen. Ist das eine Logik, der Sie folgen können?
Ja, das ist keine Logik, das setzt ja voraus. Gut, es wäre dann eine Logik, wenn man sozusagen jetzt die Leute, die diese Aktien kaufen, abzockt. Die werden also nachher die Verlierer sein. Nur dann wird ein Schuh daraus. Ansonsten ist man ja dann, wenn Saudi-Arabien als das Beispiel jetzt auf eine grüne Wirtschaft umsteigt, ist man ja abhängig von der nicht nachhaltigen Energiegewinnung. Also insofern macht das keinen Sinn.
Sagt der Wirtschaftsethiker Ulrich Tiedemann. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.